Herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Podcast-Staffel Kasia trifft. Das Thema dieser Staffel: Wendepunkte. Ich freue mich sehr, heute eine Frau begrüßen zu dürfen, deren Weg von entscheidenden inneren Momenten geprägt ist. Momenten, in denen man nicht mehr wegschauen kann und einfach weitermachen kann und beginnt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Es gibt Momente im Leben, in denen wir ganz leise spüren, wenn ich mich weiter anpasse, verliere ich mich selbst. Magdalena Rogel hat diese Momente erkannt und sie hat entschieden, aufzustehen für sich und für andere. Viele kennen sie als Lena Rogel. Über 10 Jahre war sie in leitender Verantwortung bei Microsoft Deutschland tätig, zuletzt als Chief Diversity und Inclusion Officer. Eine Frau, die Haltung gezeigt, Verantwortung übernommen und sich konsequent für Gerechtigkeit, Sichtbarkeit und Chancengleichheit eingesetzt hat und immer einsetzt. Gerade hat sie einen mutigen Schritt gemacht. Sie hat ihren Abschied bekannt gegeben und startet in die Selbstständigkeit. Lenas Weg ist geprägt von Wendepunkten, von der Arbeit als Kinderpflegerin bis zur Führungsfrau in der Digitalbranche, von inneren Konflikten und klaren Entscheidungen und von der tiefen Überzeugung, dass emotionale Intelligenz und Empathie keine Soft Skills sind, sondern Führungsqualitäten, die wir heute dringender brauchen denn je. In dieser Folge sprechen wir über das, was oft unter der Oberfläche liegt, über Identität, über Haltung und den Mut, Systeme zu hinterfragen, über Stärke und Verletzlichkeit und darüber, wie aus persönlichen Erfahrungen gesellschaftliche Veränderung entstehen kann. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich etwas mit euch teilen, das mir wirklich am Herzen liegt. Die Techniker Krankenkasse unterstützt diese neue Staffel von Kasia trifft und ich könnte mir für diesen Neustart keinen passenderen Partner wünschen. Danke an die Techniker für das Vertrauen und die wunderbare Begleitung. Ich bin seit einem Jahr selbst DK-Mitglied und habe selten erlebt, dass sich Gesundheit so unkompliziert und unterstützend anfühlen kann. Denn die Techniker unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aus eigener Kraft zu erhalten und zu fördern. Als Gesundheitspartner bietet sie kluge Lösungen, um die Gesundheit bestmöglich in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Motto "Du kannst, machen wir's" steht die TK für etwas, das wir alle brauchen. Den Druck nehmen und mehr Kraft geben. Dieses Gefühl, gut für sich sorgen zu dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Gerade in einer Staffel, in der es um Wendepunkte geht, um Mut, ums Aufstehen, ums Weitergehen und darum, auf den eigenen Körper und die eigene Kraft zu hören, passt das für mich perfekt. Mehr zu der Kampagne der TK findet ihr unter tk.de/dukannst. Und jetzt herzlich willkommen zu der neuen Folge von Kasia trifft. Herzlich willkommen, liebe Lena.
Vielen Dank für die Einladung, Kasia.
Ich freue mich wirklich besonders, dass du heute meine erste Gästin nach dem Restart meines Podcasts bist. Und für alle, die uns zuhören und zuschauen, Lena und ich kennen uns schon bereits seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Also schon so lange und in meinem Alter redet man nicht mehr genau über die Anzahl. Aber es ist ganz besonders und bedeutet mir sehr viel, dass du heute die erste Gästin bist von Kasia trifft.
Danke für dein Vertrauen und die Ehre. Ich freue mich sehr.
Liebe Lena, lass uns ganz am Anfang beginnen. Wenn du an dein jüngeres Ich denkst, was war damals schon sehr klar in dir, auch wenn du es noch nicht benennen konntest?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich schon immer gespürt habe, ist, dass ich Menschen liebe und dass ich wahnsinnig gerne unter Menschen bin und mit Menschen bin. Aber auch, dass ich einen Unterschied machen will, dass ich Verantwortung übernehmen will. Das habe ich sehr früh schon gemacht. Ich war Schülersprecherin und habe immer schon geschaut, wo kann ich was tun. Und ja, ich glaube, das ist was, was mich schon immer auch angetrieben hat.
Und wie bist du damit umgegangen, wenn du gespürt hast, da ist etwas in mir, was sich verändert oder was mich so ein bisschen herausfordert, doch mal ein bisschen einen anderen Weg zu gehen? Oder rauszugehen, lauter zu werden.
Ja, ich glaube, rückblickend gesehen gab es das eigentlich schon immer in meinem Leben, dass ich so gemerkt habe, da sind vielleicht Ungerechtigkeiten oder da sind Dinge, die ich verändern will. Aber meistens braucht es ja ein bisschen, bis das in einem so reift und bis man das dann auch so verstehen kann. Aber wenn ich so zurückschaue, vor allem zum Beispiel auf meine Kindheit, ich bin mit einem kroatischen Nachnamen in einem bayerischen Dorf aufgewachsen und war immer irgendwie anders, ohne selbst zu verstehen, warum. Ich bin hier geboren, ich spreche kein Wort Kroatisch oder habe damals kein Wort Kroatisch gesprochen. Und ja, aber wenn ich zurückdenke, war das natürlich ein Punkt, vielleicht eben auch, wie du sagst, schon Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, ich finde es unfair, wenn Menschen anders behandelt werden und vielleicht auch ungerecht behandelt werden. Und ich glaube, Gerechtigkeit ist, was mich ganz stark antreibt. Und Wendepunkte können ja schon was sehr Verunsicherndes auch sein, wenn man irgendwie merkt, so, ach, der Weg, den ich jetzt gegangen bin, der geht hier nicht weiter. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das schon so früh auch in meinem Leben hatte, habe ich gelernt, damit vielleicht auch viel offener umzugehen. Und natürlich baut sich ja auch nach und nach so eine Resilienz dann vielleicht auf.
Erinnerst du denn so den ersten Moment noch als Kind vielleicht damals im kleinen bayerischen Dorf, wo du gemerkt hast, irgendwas fühlt sich so an, ich möchte, also ich werde anders behandelt, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen anders und ich traue mich mal rauszugehen. Also gab es so irgendeinen Moment, an den du dich erinnerst als Kind oder als Jugendliche?
Ja, also ich glaube, als Jugendliche gab es diesen Moment ganz stark und der war auch sehr wichtig für mein späteres Berufsleben und ehrlicherweise für alles, was ich heute tue. Ich bin damals aufs Gymnasium gekommen, einfach weil meine Schwester da schon auf dem Gymnasium war. Und wie es so ist auf dem Land, dann hat man ja immer Fahrtwege und dann war klar, nee, kommt jetzt auf die gleiche Schule. Aber ich mochte Schule nie und ich habe nie verstanden, warum ich Dinge lernen soll, von denen ich nicht wusste, was sie mir im Leben helfen sollen. Und ich habe sehr früh, glaube ich, für mich schon gewusst, dass ich gerne mit Kindern arbeiten möchte und dass ich einfach eine ganz große Begeisterung und Leidenschaft für Kinder habe. Und ich habe mich dann informiert und ich bin, würde ich sagen, ziemlich bayerischer Dickkopf. Und für mich war dann klar, hey, ich kann diese Ausbildung, die ich gerne machen will, nämlich eben als Kinderpflegerin, da brauche ich kein Abitur dafür. Die kann ich machen, wenn ich die 10. Klasse abgeschlossen habe. Und damals habe ich dann eben entschlossen, okay, ich breche quasi das Gymnasium ab und starte meine Ausbildung. Und das war wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Wendepunkt. Und für mich aber ganz wichtig, um wirklich dem zu folgen, was ich tun will und was mich begeistert, was mich antreibt. Und damals gab es natürlich viele Menschen, die das nicht gut fanden in meiner Familie, aber ehrlicherweise auch in meinem Freundeskreis. Die dachten so, ach, warum macht sie jetzt kein Abi und jetzt schmeißt sie alles hin. Aber für mich war ganz klar, das, was ich da habe, diese Chance, die da vor mir liegt, die ist so viel größer. Und wenn ich rückblicke, dann war das definitiv die richtige Entscheidung.
Trotzdem muss ich mal nachfragen, weil wenn ich denke, so in dem Alter, in dem du damals warst, also wie hast du das so gemerkt, das fühlt sich so um mich herum nicht so nach dem richtigen Weg an? Und wie hast du diese Entscheidung wirklich selber dann getroffen? Ja, also die… Also um ein bisschen so von dir auch so zu lernen. Und ich glaube, als Kind war es ja sicher nicht so einfach zu sagen, ich höre jetzt mal auf und mache jetzt auf Kinderpflegerin. Ja, das muss man ja schon, das hat ja auch eine Vorgeschichte, wie so eine Entscheidung dann reift und wie man plötzlich dann wahrscheinlich denkt, jetzt bin ich bereit zu springen.
Ja. Also ich glaube, ich habe schon sehr früh einfach gemerkt, dass eben dieses akademische und auch dieses klassische Lernen, dass das überhaupt nicht meins ist. Ich mochte meine Schulzeit sehr gerne, aber vor allem, weil ich eben mich um andere Sachen gekümmert habe. Also ich war sehr sozial engagiert, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich war Schülersprecherin, ich habe Feste gemacht und so weiter. Aber so im Unterricht sitzen und so theoretische Dinge lernen, das war nie meins. Und spannenderweise, wenn ich heute darauf zurückschaue, hat sich bei mir damals der Glaubenssatz verfestigt, dass ich halt ein bisschen dumm bin, dass ich nicht so schlau bin, weil ich eben auch keine besonders guten Noten hatte. Und ich habe aber gemerkt, dass in mir einfach eine ganz große Kraft ist und dass ich was kann, was andere nicht können. Ich habe ganz früh schon gemerkt, dass ich einfach einen besonderen Draht zu Kindern habe und auch zu Menschen habe und dass mir das total liegt. Und ich glaube, das war für mich so wichtig, so wirklich meiner Intuition zu folgen und auf mein Gefühl zu vertrauen, obwohl eigentlich alle außenrum gesagt haben, so, oh, lieber nicht und bist du nicht zu jung, sowas zu entscheiden? Und das war dann ganz spannend, weil ab dem ersten Tag auf der Berufsschule war ich eine Einserschülerin und ich hatte so eine Leidenschaft zu lernen und zu verstehen, weil es Themen waren, die mich angetrieben haben. Und das ist, glaube ich, was ich mir bis heute so auch bewahrt habe und wo ich versuche, mich immer daran zu erinnern. Ich bin definitiv nicht dumm und Lernen kann wahnsinnig leicht fallen, wenn man eben das lernen darf, was einen auch begeistert.
Und wie bist du damals mit dem Widerstand umgegangen? Also ich glaube, das kennen ja viele, so dieses Gefühl, also eigentlich muss ich woanders hin, ich habe andere Stärken und so, aber alle erwarten natürlich, wie deine Eltern wahrscheinlich das ganze Umfeld erwartet hat, Gymnasium, wie die Schwester auch. Wie hast du geschafft? Also ausgeblendet oder Revoluzzer gewesen oder wie hat es dann funktioniert? Erinnerst du dich daran auch?
Ja, ich würde sagen, so eine kleine Revoluzzerin steckt wahrscheinlich schon in mir drin. Und
hätte ich gar nicht gedacht.
Und es war aber auch so dieses, ich glaube, es war so ein bisschen meine Rettung, anders zu sein, weil ich wusste, ich passe eh nicht dazu und ich werde nie in dieses Akademische reinkommen und ich musste da irgendwie ausbrechen, um für mich eben dann auch das zu finden und auch für mich zu verstehen, dass anders sein ist manchmal eben ganz wichtig. Und ich glaube, deshalb konnte ich damals diese Widerstände irgendwie ganz gut ausblenden. Und eben auf der anderen Seite habe ich dann eben auch sehr schnell gemerkt, dass ich echt gut bin in dem, was ich tue. Und das hat mir dann natürlich auch sehr viel Rückenwind gegeben.
Und wie lange hat sich dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut begleitet? Also heute, ich meine, das sind ja ein paar Jahre, nicht viele Jahre, aber ein paar Jahre her. Seit dem Moment. Also, was würdest du sagen, wie hast du diesen Glaubenssatz, wie bist du den losgeworden? Weil ich glaube, dass es vielen von uns auszugeht, dass man vor allem, wenn man ein bisschen älter wird, merkt, da gibt es so den einen oder anderen Glaubenssatz, der einen noch begleitet und immer wieder unterbewusst ja auch hindert. Wie bist du den losgeworden?
Also ich glaube tatsächlich, der wichtigste Punkt war damals schon eben zu merken, doch ich kann lernen und ich kann eine Einserschülerin sein. Das war für mich ganz wichtig. Aber dass ich diesen Glaubenssatz habe, das ist erst sehr viel später so bewusst geworden. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir uns mal Zeit nehmen und in Ruhe hinschauen, was habe ich denn für Glaubenssätze? Was glaube ich über mich? Aber was glaube ich vielleicht auch über andere? Was sind vielleicht auch so ein bisschen meine Vorurteile, die ich habe? Und ich finde da ganz spannend, wenn wir uns das anschauen, solange wir Menschen sind, haben wir immer Vorurteile und das ist gar nicht schlimm, weil so funktioniert einfach unser Gehirn, aber wir können die Vorurteile verlernen und gerade in der aktuellen Arbeitswelt geht es ja sehr stark um das lebenslange Lernen und das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist aus meiner Sicht das lebenslange Verlernen und dass wir uns immer wieder auch Raum geben, Dinge eben auch vielleicht loszulassen, die uns eine Zeit lang geholfen haben und dann aber auch zu schauen, okay, wie habe ich mich jetzt weiterentwickelt? Und diese Glaubenssätze, die ja meistens eben schon in der Kindheit entstehen, die sind extrem schwer zu verlernen. Und das braucht, glaube ich, fast ein ganzes Leben lang, sich immer wieder daran zu erinnern und auch immer wieder zu verstehen, nee, Moment, das kommt aus der und der Zeit und das ist nicht mehr aktuell, das darf ich auch loslassen.
Kommen wir ein bisschen so zu deiner Prägung. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, also dass auf dem bayerischen Land so dein Bewusstsein so für Gerechtigkeit geweckt worden ist. Gab es besondere Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich dafür geprägt haben, also sich so für das Thema Gerechtigkeit und Inklusion wirklich einzusetzen?
Ja, ich glaube, mich hat da ganz viel geprägt und natürlich, wie du sagst, einerseits mit so kroatischem Namen auf dem bayerischen Dorf aufzuwachsen.
Jetzt musst du den Namen natürlich sagen, weil das ist etwas, das wusste ich, kannte ich bisher noch nicht.
Miss Naric, also Miss den, Naric, ja, okay. den hatte ich die ersten 20 Jahre meines Lebens, das ist quasi mein Geburtsname.
Dann kann ich meinen auch mal jetzt mich outen. Ich hatte, also ich hieß, bis ich 16 Jahre alt war, Knebloch. Das ist ein sehr polnischer Name, der mich auch sehr, also den wirklich sehr, sehr belastet hat irgendwie. Das war der Name meines Vaters und mit 16 durfte ich wechseln auf den Namen meiner Mutter Mohl. Ja. Und du bist Rogel. Wann hast du gewechselt zu Rogel?
Ich habe geheiratet, sehr jung, zu jung, ehrlicherweise. Aber dadurch bin ich sehr jung den Namen losgeworden. Okay. Wobei ich tatsächlich heute, bevor ich deine Frage beantworte, heute weiß ich gar nicht mehr, ob ich das so machen würde. Also tatsächlich war es für mich ähnlich. Das ist quasi der Name kommt von meinem Vater und ich habe da keine gute Verbindung dazu und wollte diesen Namen loswerden. Aber für mich war es ganz spannend, weil ich tatsächlich erst dann mit dem vermeintlich deutschen Namen Rogel gemerkt habe, wie viel Diskriminierung davor passiert ist. Weil man damit ja groß wird und Mesnaric ist ein Name, den ich immer buchstabieren musste, den ich immer erklären musste, niemand kann den schreiben. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mich ganz oft Leute in sehr langsamer Sprache angesprochen haben, weil sie eben durch sofort den Namen dachten so, ach ja, die spricht bestimmt nicht richtig Deutsch. Und ja, also das hat mich einerseits geprägt, aber ich glaube allein, dass Mädchen und Frau sein in dieser Gesellschaft ist natürlich was einen auch immer sehr prägt. Wir haben das Glück, dass wir in einem Land leben, wo es einigermaßen gute Schritte schon gibt in Richtung Gleichberechtigung. Wir sind aber weit weg davon. Und das war natürlich auch was. Dann bin ich sehr jung Mama geworden. Ich war mit 19 zum ersten Mal schwanger. Auch das hat mich natürlich sehr geprägt, weil ich gemerkt habe, wie unterschiedlich ich behandelt wurde, weil ich jünger war. Also eine komische Form von Altersdiskriminierung, ehrlicherweise. Dann war ich eben alleinerziehend. Diese Phase hat mich auch sehr, sehr geprägt, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft alleinerziehend zu sein. Meine Kinder haben eine andere Hautfarbe. Auch das ist was ich bis dato dann nicht kannte, aber dann gemerkt habe, was dadurch auch, was dadurch auch gesellschaftlich entsteht. Und das sind natürlich viele Dinge. Und dann gibt's bei mir natürlich auch unsichtbare Themen von Diversität. Ich bin queer und das wusste ich für mich, glaube ich, rückblickend schon immer irgendwie. Ich habe dem aber gar keinen Raum gegeben, weil es das in meinem Umfeld einfach nicht gab. Es gab keine Sichtbarkeit dafür. Und ja, ich glaube, all diese vielen kleinen Momente haben mich sehr geprägt, indem dass ich gesagt habe, ich möchte mich für Gleichberechtigung einsetzen, aber ich möchte auch Brücken bauen und ich möchte auch Verständnis schaffen, weil ich bin davon überzeugt, dass es nicht gute und schlechte Menschen gibt und Menschen, die diskriminieren oder die nicht diskriminieren, sondern das dreht sich die ganze Zeit und wir alle sind mal leider bessere und manchmal leider schlechtere Menschen und wir alle diskriminieren manchmal und deshalb ist mir es so wichtig, diese Brücken zu bauen und eben nicht zu sagen, ich erzähle euch jetzt, wie es funktioniert, weil ich weiß es, sondern eben eher zu sagen, das habe ich gelernt und lass uns mal schauen, was wir vielleicht gemeinsam noch lernen können oder auch vor allem, was wir voneinander lernen können.
Ich möchte nochmal trotzdem kurz so zu dem Moment dazu, zu deinem Gefühl. Du hast vorhin gesagt, du hast früh gemerkt, dass du queer bist und hast aber das so für dich behalten. Was kostet eigentlich so eine Anpassung? Also emotional, körperlich, psychisch, was würdest du im Nachhinein so sagen? Wie war das für dich, nicht ganz das zu leben, was du gespürt hast, dass es gibt?
Ich glaube, da habe ich gar keine Gedanken daran verschwendet. Wir leben ja in einer sehr heteronormativ geprägten Gesellschaft und für mich war immer klar, ich möchte Mama sein. Das war für mich so der große Lebenstraum und ich habe dann gar nicht hinterfragt, so ja, aber wie will ich Mama sein oder was bedeutet für mich Familie, sondern es war dann klar, okay, dann heiraten wir jetzt, unsere Familien waren oder sind sehr katholisch, das war die Erwartungshaltung und ich bin eben immer diesen Erwartungshaltungen gerecht geworden und eben auch den heteronormativen Erwartungshaltungen unserer Gesellschaft. Und ich glaube, ich habe mir selbst gar nicht den Raum gegeben oder vielleicht hatte ich auch nicht die Zeit, weil ich einfach dann schon zwei kleine Kinder hatte, mal zu überlegen, bin ich denn wirklich glücklich mit dem Leben, das ich führe und ist das die Liebe auch, die ich fühlen möchte und ist das die Art von Beziehung, die ich fühlen möchte? Und deine Frage war ja, was das kostet, was uns das kostet und Ich finde das sehr, sehr bedrückend zu sehen, wenn wir darauf schauen, was eben so das Thema Covering ist, der Fachbegriff, was es eben kostet, unsere Gesellschaft, aber auch unsere Arbeitswelt, wenn Menschen sich verstellen müssen. Und eigentlich ist es sehr logisch zu erklären, weil es kostet uns ja Energie, wenn wir eine Rolle spielen müssen und wenn wir eben nicht 100% so sein können, wie wir sind. Und diese Energie fehlt uns in unserem Leben, die fehlt uns in unserer Arbeit. Das heißt, das kostet uns als Gesellschaft einfach sehr, sehr viel, wenn wir Menschen dazu bringen, eine Rolle zu spielen oder spielen zu müssen, weil wir als Gesellschaft eben nicht offen sind oder eben nicht wirklich inklusiv leben.
Was, du hast dich ja vor einem Jahr, ich erinnere noch den LinkedIn-Post, ja dann ganz, ganz offen zu deiner Bisexualität bekannt. Wie, du hast dann auch gesagt, es hat mich berührt, dass du dich privilegiert fühlst, ja? Kannst du das erklären? Was, wie hast du es gemeint?
Ja, also ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade wenn wir über das Thema Diversität sprechen, dass wir über Privilegien sprechen. Mhm. Und es ist meistens so, dass wir beides haben. Also wir erleben Diskriminierung, aber wir haben auch Privilegien. Das ist bei den meisten Menschen eben so eine Gleichzeitigkeit. Und natürlich ist es ein riesiges Privileg, überhaupt eine weiße Frau zu sein, in einer Demokratie zu leben. Das sind große Privilegien. Aber gleichzeitig erlebe ich natürlich Diskriminierung und mir war es in dem Zusammenhang so wichtig, zu deutlich zu machen, dass es ein Privileg ist, dass ich darüber sprechen kann, dass ich darüber sprechen darf, dass ich meine Stimme nutzen kann. Wir haben immer noch ganz viele Länder weltweit, in denen das verboten ist, in denen vielleicht sogar die Todesstrafe auf sowas steht. Und natürlich geht es aber auch bei uns in Deutschland darum, zu schauen, in welchen Unternehmen arbeiten wir. Ich wusste damals, ich bin im Unternehmen, das geht damit sehr offen um. Ich wusste auch, ich habe das Privileg, ein Umfeld zu haben, ein Freundeskreis, einen Bekanntenkreis, von denen ich wusste, die verstehen das, die wussten das natürlich zum großen Teil auch, aber die gehen damit auch ganz offen um. Und das sind eben alles Privilegien. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass wir unsere Privilegien auch reflektieren und die dann nutzen, weil aus meiner Sicht kommt jedes einzelne Privileg, das wir haben, mit der Verantwortung, uns für andere Menschen einzusetzen.
Dieses Thema Verantwortung, ja, für andere auch. Das eine ist ja so die Verantwortung für mich zu übernehmen, zu spüren, da ist noch etwas anderes in mir. Ich glaube, das kennen viele. Also so dieses, wenn man vor allem auch vom Umfeld geprägt wird, vom Außen, gehe aufs Gymnasium oder mach doch, oder in der Familie waren alle schon Ärzte oder keine, oder eben gar nicht, oder haben alle bei was ganz anderes gemacht, nie studiert, das dann auch weiterzumachen. Wie bist du da aber so zu diesem Thema gekommen, Verantwortung für andere auch zu übernehmen? Das ist ja nochmal was anderes. Also das ist ja, gab es dafür den Moment, wo du gesagt hast, ist ja auch, glaube ich, eins deiner Themen, zu sagen, wir sind nicht nur für uns selber verantwortlich, sondern ja auch für den Gegenüber und für das Miteinander. Wie, wann hast du das gemerkt?
Ja, ich glaube, auch das war irgendwie schon sehr früh in meinem Leben so das Thema Verantwortung. Natürlich, wenn man jetzt schaut, mein erster Beruf, Kinderpflegerin, da geht es ganz stark darum, Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber natürlich auch eben solche Sachen wie Schülersprecherin, auch dabei geht es um Verantwortung. Und ich finde das eben ganz toll, Verantwortung übernehmen zu können und Dinge verändern zu dürfen. Auch das ist ja ein Privileg, Verantwortung zu haben. Und ich habe mich einfach in den letzten Jahren, glaube ich, nochmal sehr, sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt. Vor allem im Zusammenhang mit dieser Machtlosigkeit, die viele von uns ja in den letzten Jahren mehr und mehr gespürt haben. So, ich sag immer so ein bisschen dieses Gefühl, die Welt geht unter und ich kann nichts dagegen tun. Es passieren ja jeden Tag irgendwie schlimmere Dinge. Durch die sozialen Medien erleben wir das auch die ganze Zeit. Es sind viele, um beim Thema zu bleiben, viele Wendepunkte, die weltweit passieren, in verschiedene Richtungen. Und ich glaube, das kann uns ein starkes Gefühl von Machtlosigkeit geben, dass man irgendwann wirklich so denkt, so, oh, ich kann überhaupt nichts tun, aber wir können alle was tun. Und ich habe mich selber eben immer wieder mal in diesen Momenten erwischt, in dieser Machtlosigkeit und gemerkt, dass das schon auch ganz schön bequem ist.
Das wollte ich, danke, dass du sagst, für mich war es auch schon die ganze Zeit dich zu sagen. Das ist natürlich auch eine sehr bequeme Haltung, ja, sozusagen, ich kann nichts tun. Also wie also da muss man ja schon selber rauskommen, ja. Also ich glaube, das
ja, und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, das erstmal für sich zu erkennen und da auch ehrlich zu sich sein, dass das schon bequem ist.
Mhm. Weil ich finde auch, wenn ich dich kurz noch unterbrechen kann, weil das ist auch, finde ich, in dem Punkt zu spüren, ich bin bisexuell und mein Umfeld weiß, aber es ist ja trotzdem was anderes, auch nochmal das öffentlich zu sagen, weil egal inwieweit unser Land ja schon weiterentwickelt ist, kann ich mir vorstellen, dass es ja durchaus auch Kommentare oder Themen gab, oder Menschen, die gar nicht wussten, wie sie jetzt mit dir umgehen, also umgehen sollen und da braucht man ja trotzdem so Mut und Energie und Überzeugung, das ist jetzt wirklich mein Weg, ja. Ich übernehme diese Verantwortung. Wie hast du dich dem genähert?
Das ist eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob ich so die eine Antwort darauf habe. Also ich glaube wirklich so dieses Thema Gerechtigkeit treibt mich wahnsinnig an und aber auch einfach, zu pathetisch das jetzt vielleicht klingen mag, aber die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Also ich will ja irgendwas hinterlassen auf dieser Welt und ich habe zwei wunderbare Kinder, aber das ist nicht das, was irgendwie dann meine Legacy sein soll. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, wir haben alle einen sehr kurzen Zeitraum auf dieser Welt, in dieser Welt, wenn man eben schaut, wie lange es diese Welt schon gibt. Und ich finde, wir sollten das nutzen. Wir sollten das natürlich nutzen, um zu leben. Ich finde immer ganz wichtig, eben auch diese Lebensfreude zu haben und glücklich zu sein. Aber wir sollten das auch nutzen, um einen Unterschied zu machen, weil das geben wir weiter. Und das finde ich so spannend, wenn wir uns das auch anschauen, dass diese Dinge ansteckend sind im positiven Sinne. Glücklich zu sein ist ansteckend, aber auch Verantwortung zu übernehmen ist ansteckend. Wenn ich eben zeige, so hey, ich mache das jetzt, ich kann Verantwortung übernehmen, dann ist das für mich ansteckend, dann hat man Lust, mehr davon zu tun, aber es ist vielleicht für andere eben auch so. Und das ist was mich, glaube ich, sehr nährt. Danach hast du ja gefragt, dass ich einfach merke, wie toll es ist, dann einen Unterschied zu machen. Und bei diesem Post, den du angesprochen hast, den ich gemacht habe, ich wusste natürlich, dass da nicht nur gute Reaktionen kommen, aber als der allererste Kommentar kam und ich gelesen habe, okay, das macht für jemanden einen Unterschied, dann noch eine persönliche Nachricht kam und darauf sind hunderte Kommentare gefolgt und viele, viele Nachrichten. Und da zu spüren, es macht für eine Person einen Unterschied und wenn es nur eine wäre, dann hätte ich einen Unterschied gemacht und das treibt mich total an.
Du warst ja auch bei Microsoft Business Influencerin oder Corporate Influencerin, ja, und hast dich dann ja mit diesen Posts dann auch für die ganze queere Community eingesetzt und nochmal gezeigt, du bist auch an deren Seite. Gab es da den einen Moment, als du überlegt hast, ich spüre es, ich übernehme Verantwortung, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte Spuren, das ist ja auch eine Art, glaube ich, Bedürfnis, so ein bisschen Spuren auch zu hinterlassen. Trotzdem kann man das jetzt ohne Bühne, große Sichtbarkeit entspannter machen, als du es gemacht hast. Ja, weil ich glaube, dieses ins Außen nochmal zu gehen, braucht ja auch Mut. Also gab es da diesen einen Moment, wo du deine Stimme auch richtig gespürt hast und wo du gemerkt hast, auch Microsoft ist zu klein oder fühlt sich nicht mehr richtig an, falscher Ausdruck, Microsoft ist riesig natürlich, aber so für dich und deine weitere Entfaltung. Also.
Ja, also ich glaube, bei mir ist ja so diese Sichtbarkeit oder diese vielleicht auch Reichweite, die man sagen könnte, das war nie was ich irgendwie gezielt aufgebaut habe. Bei mir kam das tatsächlich eher so ein bisschen aus der Not heraus. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, ich war Kinderpflegerin, ich habe als Kinderpflegerin auch 5 Jahre gearbeitet und dann war ich aber alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern und dann war klar, auch das eben so ein Wendepunkt, ich muss mich beruflich umorientieren. Und ich habe eben gemerkt, naja, mein CV sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so aus, dass alle Unternehmen sagen, Mensch, super, kein Abitur, kein Studium, die holen wir uns rein. Und ich glaube, deshalb habe ich damals schon verstanden, ich muss eben für mich eine andere Form von Sichtbarkeit aufbauen, weil mein CV relativ unsichtbar bleiben wird. Und so habe ich eben sehr früh angefangen, auch die sozialen Medien zu nutzen, vor allem eben stark LinkedIn zu nutzen und dadurch eine Sichtbarkeit und eben auch eine Reichweite aufgebaut. Das hat sich dann natürlich potenziert durch Microsoft, durch die Themen, durch die Projekte, die ich gemacht habe. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Privilegien und Verantwortung, weil ich finde, eine Sichtbarkeit und eine Reichweite zu haben, das ist eine absolute Verantwortung. Und wir reden ja oft sehr despektierlich irgendwie über Influencer oder solche Dinge. Ich bin natürlich weit davon entfernt, so eine klassische Influencerin zu sein. Aber
ich würde für alle, die uns zuhören und und zuschauen, sagen, ich mit über 45.000 Followern bei LinkedIn bist du, glaube ich, eine sehr sichtbare und große Influencerin. Ja, und du bist ja vor allem eine, die sich wahnsinnig stark für Themen macht. Ich glaube, das macht ja auch nochmal was aus. Ja,
ja, und das ist für mich eben wichtig, also diese Sichtbarkeit nicht für mich zu nutzen, sondern eben dann, oder nicht nur für mich, natürlich nutze ich die auch für mich, aber eben andere auch mit auf diese Bühne zu holen oder anderen auch Sichtbarkeit zu geben. Also mal das Scheinwerferlicht auch wohin zu leuchten und diese Sichtbarkeit aber auch für Themen zu nutzen, weil ich weiß eben, es gibt da ein paar tausend Leute, die mir vielleicht zuhören, die lesen, was ich schreibe, und dann ist es doch großartig, wenn ich damit auch einen Unterschied machen kann.
Mich hat es sehr berührt in deinem Post jetzt gestern bei Mike beim Abschied von Microsoft, dass du gesagt hast, dass du in deinem ersten Workshop schon eigentlich herausgearbeitet hast, dass du deine ganzen Kenntnisse dafür nutzen möchtest, Menschen zu stärken und dafür zu inspirieren, die beste Version ihrer selbst zu sein. Ja. Trotzdem damit nach außen zu gehen und, ich meine, in den harten Wind auch der Bewertung und Wertung und so zu gehen, das hat ja auch seinen Preis, oder was würdest du sagen?
Ja, definitiv. Also natürlich hat Sichtbarkeit immer einen Preis und bekommt man nicht nur irgendwie nette Kommentare. Ich muss aber sagen, dass es sich bei mir toi 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 sehr in Grenzen hält, irgendwie, was ich vielleicht an negativem Feedback bekomme oder auch an Shitstorms bekomme. Ich hoffe, das bleibt so. Ich weiß, dass das bei anderen Menschen ganz anders ist, die sich vielleicht auch für sehr viel stark politischere Themen nochmal engagieren oder einsetzen und dafür sichtbar sind. Aber klar, das ist nicht immer einfach. Für mich geht's aber nicht darum, dass es einfach sein muss. Oder für mich geht's auch nicht darum, dass ich die Posts für einen Algorithmus schreibe und mir denke, jetzt brauche ich so und so viel Kommentare und so viel Sichtbarkeit. Sondern mir geht es um die Themen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich vielleicht auch mal bei einem Post nur 3 Kommentare habe, aber das 3 Menschen sind, die das wirklich erreicht, für die das einen Unterschied macht, dann ist mir das sehr, sehr wichtig. Und das, was du gesagt hast, so dieses Mission Statement, was ich damals so entwickelt habe, das ist eigentlich total spannend zu sehen, weil sich es wie ein roter Faden durchzieht, weil so Menschen beim Wachsen zu begleiten und die beste Version von sich selbst zu werden, das ist was ich auch als Kinderpflegerin gemacht habe. Das ist was ich bei Microsoft gemacht habe. Das ist was ich in meinem Leben, in meinem Privaten auch immer versuche, ganz stark zu tun. Aber es ist auch der Anspruch an mich selbst. Und das ist wahrscheinlich oft das Schwierigste, auch auf sich selbst zu schauen und selbstkritisch zu fragen und ehrlich zu reflektieren und auch zu gucken, hey Moment, wo solltest du denn vielleicht nochmal genauer hinschauen? Was sind Dinge, die du besser machen musst, die du besser machen kannst? Weil auch das ist eine große Verantwortung.
Jetzt muss ich natürlich direkt fragen, was sind Dinge, die du besser machen kannst oder möchtest?
Also ich glaube, für mich geht es immer ganz viel um das Zwischenmenschliche. Und ich glaube, da will ich definitiv auch besser werden, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich die Empathiefähigkeit wirklich auch umsetze und dass es nicht in der Theorie bleibt. Und ich habe das sehr stark gemerkt, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Da ging es ja um Emotionen, vor allem in der Arbeitswelt. Und ich habe danach gemerkt, dass ich
Thema
das Thema
Mitgefühl.
Genau.
Ja, du darfst gerne eine kurze Promo noch machen.
Also mein erstes Buch heißt Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Ja. Und
unbedingt lesen, unbedingt lesen.
Ja, und ich habe aber danach gemerkt, dass ich irgendwie das Thema dann sehr so theoretisiert hatte durch das Schreiben und dass es dann irgendwie plötzlich so eine Distanz auch zu mir hatte. Und das war dann ganz wichtig, wirklich auch wieder in die Verbindung damit zu gehen. Und ich glaube, was ich bei mir selbst sehr oft wahrnehme, ist eine Empathie, die manchmal auch übergriffig sein kann. Mhm. Und
in dem Sinn, dass du schon denkst, was der andere wohl fühlt und so schon gleich,
Ja, und das ist was, wo ich auf jeden Fall besser werden will. Also nicht eben übergriffig empathisch zu sein und zu sagen, ich weiß, was du brauchst, ich tue das jetzt
die
für
Empathie-Expertin.
Dich.
Die Empathie-Expertin.
Ja,
jetzt
genau.
Kommt die Empathie-Expertin.
Also, das kann ja auch sehr unangenehm werden. ja, und ich glaube, das sind Dinge, wo ich auf jeden Fall noch besser werden möchte.
Noch eine Frage zum Thema Gegenwind, weil ich glaube, dass das etwas ist, was viele davon abhält, wirklich mir selbst zu folgen, ja, weil das eine ist jetzt Gegenwind für dich jetzt, zum Beispiel jetzt bei LinkedIn mit deiner Reichweite in den Kommentaren Shitstorm, aber es gibt ja auch den Gegenwind, ich springe jetzt auf meinen Weg, ich mache jetzt endlich den Wendepunkt, den ich immer schon gespürt habe, dass es ein sehr wichtiger für mich ist und die Menschen um mich herum, die mir was bedeuten, die finden das alle total scheiße. Ja? Und wie gehst du damit um in solchen Situationen, wo du eigentlich weißt, es war genau richtig, was du geschrieben hast oder wie du gehandelt hast und dann kommt so viel Gegenwind?
Ja. Also ich glaube, bei mir ist es ein Bild, was mir da sehr hilft oft, nämlich dass Gegenwind ja auch wichtig ist für Auftrieb. Also wenn wir uns anschauen, wie ein Drachen fliegt oder wie ein Flugzeug fliegt, es braucht Gegenwind, um diesen Auftrieb zu haben. Und das ist ein Bild, was mir oft sehr hilft, dass ich eben mich versuche daran zu erinnern, dass das Gegenwind auch wichtig ist, um fliegen zu können. Und natürlich aber trotzdem auch Gegenwind auch ernst zu nehmen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch nicht darin verfällt und sagt, so ist mir jetzt egal, was alle anderen sagen. Es ist wichtig, was die anderen sagen. Es ist vor allem wichtig, was das Umfeld sagt. Aber ich muss für mich dann reflektieren und schauen, was mache ich damit? Ist das was, was mir vielleicht helfen kann wirklich? Ist das was, was mir nochmal eine andere Richtung geben kann, was ich mir anschauen sollte? Oder ist das was ich vielleicht auch liegen lassen darf und was ich aushalten kann?
Bei dem ganzen Thema, du hast gesagt, du willst ein bisschen weniger übergriffig mit deiner Empathie sein. Ja, so habe ich. So, ja, wie bleibt man eigentlich empathisch, ohne sich selbst zu verlieren? Ja, das ist etwas, was ich auch sehr kenne. Also das hat ja alles hat immer Vor- und eine schöne Seite und eine andere Seite. Ja. Und wenn du sehr empathisch bist, da ist ja schon die große Gefahr, sich selbst wieder ein bisschen zu verlieren und immer beim anderen zu sein, anstatt bei dir selbst und deinen Bedürfnissen.
Ja, und ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, das ist der wichtigste Punkt, dass wir in der Empathiefähigkeit bei uns selbst anfangen. Weil wenn wir das nicht tun, dann ist es immer eine ungesunde Empathie, die wir anderen geben. Weil wir dann eben vielleicht genau das, was ich gerade so mit ein bisschen übergriffig gesagt habe, weil wir anderen das geben wollen, was wir eigentlich selbst bräuchten oder was wir uns selbst wünschen würden. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, auch da gibt es ja das schöne Bild, dass man im Flugzeug sich die Sauerstoffmaske immer erstmal selbst aufzieht, bevor man anderen hilft, auch daran zu denken, dass wir die Verantwortung haben, empathisch mit uns selbst zu sein. Und da möchte ich nochmal ganz klar machen, es geht nicht darum, dann irgendwie alles gut zu finden und Mensch, du bist ja super und alles, was du machst, ist toll. Das ist nicht Empathie, sondern wirklich ehrlich hinzuschauen und zu gucken, hey, wie können wir denn vielleicht Dinge besser machen und was brauche ich auch gerade? Und ich versuche da immer so einen kleinen Trick zu machen, dass ich drüber nachdenke, was würde ich jetzt meiner besten Freundin sagen? Okay. Weil oft fällt es uns ja wahnsinnig schwer, wirklich diese Empathie mit uns selbst zu haben. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, was würde ich jetzt gerade meiner besten Freundin sagen, dann ist es ganz, ganz einfach. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nie vergessen, dass die wichtigste und längste Beziehung, die wir in unserem Leben haben, die Beziehung zu uns selbst ist. Das ist der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit verbringen. Und deshalb lohnt es sich, dafür zu sorgen, dass das eine gute Beziehung ist, eine liebevolle Beziehung und dass das vielleicht auch ein netter Mensch ist, mit dem wir so viel Zeit verbringen.
Die, wo sind in diesem Bereich der Empathie so noch, um auch das berufliche Umfeld nochmal dazu zu bringen, man muss da ein Buch lesen, ja, um da wirklich Profi zu werden. Aber wenn du das jetzt kurz so ein Mini-Fazit aus deinem Buch ziehen würdest, also wo braucht es deiner Ansicht nach mehr Empathie in Organisationen? Was sind so die wichtigsten Hebel, an die wir unbedingt dran sollten?
Also ich glaube, der wichtigste Hebel, den wir haben, ist wirklich erstmal ein anderes Verständnis von Emotionalität in der Arbeitswelt zu haben, weil wir da, glaube ich, schon sehr vorurteilsgeprägt sind, dass Emotionen im Job ja nichts zu suchen haben. Das wird ja gerne gesagt oder eben dann auch das Feedback, was viele Frauen vor allem hören, ach, du bist so emotional und dass wir davon wegkommen, Emotionalität als was Negatives zu sehen, weil wir brauchen Emotionalität in allen Jobs, ganz egal welchen Branchen, ganz egal welchen Jobs. Und sie ist vor allem auch immer da. Solange wir Menschen sind, können wir gar nicht emotional sein. Es geht eben darum, wie wir diese Emotionalität auch reflektieren und wie wir deren Raum geben. Und wenn du jetzt fragst, was in Organisationen der größte Hebel ist, dann würde ich immer sagen, Unternehmenskultur, also wie fühlt sich das an, wenn ich da in die Arbeit gehe? Das Thema psychologische Sicherheit hatten wir auch schon. Wie sehr kann ich wirklich ich sein oder muss ich mich verstellen? Und dann natürlich auch das Thema Führung. Das ist extrem wichtig, dass wir empathisch führen. Und hier möchte ich auch nochmal klar sagen, es geht nicht darum, dann alles durchgehen zu lassen. Empathie heißt auch, sehr klare Grenzen zu setzen und sehr konsequent zu sein. Ich finde, Inkonsequenz ist unempathisch und Konsequenz ist empathisch und diese Klarheit brauchen wir eben, aber diese Verbundenheit, weil wir sind Menschen und wir arbeiten mit Menschen, wir sind keine Maschinen, wir arbeiten mehr und mehr mit Maschinen, mit künstlichen Intelligenzen und deshalb ist für mich ganz klar in einem Satz, je mehr künstliche Intelligenz es gibt, desto mehr emotionale Intelligenz brauchen wir.
Also ein Empowerment, keine Angst zu haben, sondern eher wirklich noch mehr in mich auch zu spüren, wer bin ich und kann ich auch in dem Jobumfeld, in dem ich bin, überhaupt ich sein? Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn jetzt uns hoffentlich viele Menschen zuhören und einige davon vor allem dann spüren, also ich spüre so ganz, bin ich nicht auf meinem Weg und eigentlich wollte ich immer mal anders abbiegen oder mich was trauen und so springen, ja. Und das sind ja nicht immer die Sprünge in das eiskalte Wasser, ist ja manchmal nur irgendwie eine kleine Abbiegung. Ja, was würdest du denen raten? Wie finde ich denn so heraus, wie hast du an deinen Wendepunkten, ob das jetzt der Sprung dann von der Kindergärtnerin in die Corporate-Welt war, das Outing, also viel an den verschiedenen Wendepunkten, wie hast du gespürt, jetzt ist der Moment da? Wie nähert man sich diesem Moment?
Also ich glaube, wir alle haben ja eine Intuition. Das Problem ist einfach, dass wir sehr früh lernen, diese Intuition zu unterdrücken oder eben unsere eigenen Emotionen zu unterdrücken, nicht darauf zu hören, das nicht zu spüren. Und deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Begriff Selbstbewusstsein auch wieder so nutzen, wie er eigentlich gemeint ist. Wir nutzen das ja immer mit Coolness, mit Stärke, das ist so das, was wir meinen, wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen. Aber was dieses Wort ja eigentlich beschreibt, ist ein Bewusstsein über uns selbst. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir uns eben immer wieder Zeit nehmen und bestenfalls eben auch in unserem Alltag so kleine Momente einbauen, wo wir Zeit für Selbstbewusstsein haben. Und wenn das nur ein paar Minuten sind, das reicht ja schon, einfach mal kurz innezuhalten und zu überlegen, wie fühle ich mich denn gerade? Und ich mache das seit vielen Jahren beispielsweise morgens, dass ich mir 5 Minuten nehme und einfach kurz aufschreibe, wie fühle ich mich gerade, für was bin ich dankbar, was wünsche ich mir aber auch heute vom Tag? Und das ist so wichtig, dass wir dieses Selbstbewusstsein wiederfinden. Und ich glaube eben, dass uns das dann auch hilft, wie du sagst, in diesen Wendepunkten, wenn wir vielleicht spüren, irgendwas ist da nicht mehr ganz richtig. Dann hilft das, wenn wir uns jeden Tag ein paar Minuten nehmen und dahin hören, dahin schauen. Vielleicht auch einfach nur Gedanken aufschreiben, die noch gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Aber manchmal hilft es ja, Dinge dann zu Wort zu bringen oder mit einer Freundin darüber zu sprechen. Mhm. Also alles, was uns hilft, uns selbst zu reflektieren und uns über unsere Gedanken bewusst zu werden.
Hast du die anderen mit einbezogen, wenn du schon sehr sicher warst oder noch in einem, noch im Findungsprozess, bevor du dann einen Wendepunkt angestoßen hast?
Ich glaube tatsächlich meistens schon im Findungsprozess, also zumindest so das enge Umfeld, also meine engsten FreundInnen. Das war mir dann immer schon ganz wichtig, weil das hilft ja auch, um sich so ein bisschen zu reflektieren und um einen Gegencheck zu machen. Manchmal hat man ja dann auch verrückte Ideen, wo es ganz hilfreich ist, wenn jemand mal sagt, so, weiß ich ja nicht. und ja, ich glaube, deshalb gibt es für mich natürlich schon so ein paar Personen, mit denen ich vielleicht auch Gedanken mal so gegenchecke, die ich auch frage. Und das ist manchmal auch ganz unterschiedlich. Ich merke aber auch, dass ich das mittlerweile so ein bisschen fast fiktiv auch mache. Ich habe auch darüber in meinem Buch ein Kapitel geschrieben, dass es eben auch hilfreich sein kann, dass man sich ich habe es in dem Buch dann genannt, einen inneren Förderverein aufbaut. Also dass man jetzt überlegt, okay, wer ist so mein Beraterteam? Und dann kann man da zum Beispiel auch mal Michelle Obama reinsetzen und mal überlegen, okay, was würde Michelle jetzt tun? Genau. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir entweder fiktiv oder eben in unserem direkten Umfeld, wenn wir das Glück, das Privileg haben, FreundInnen zu haben, dass wir Dinge auch manchmal gegenchecken. Und so lässt sich ja auch manchmal nochmal eine Idee weiterentwickeln. Und man merkt so, ich habe da einen Gedanken und dann hat jemand vielleicht nochmal eine zündende Idee, wie dieser Gedanke weitergeführt werden könnte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und wertvoll. Ich muss aber sagen, so dieses nach außen gehen und wirklich dann vielleicht auch öffentlich darüber zu sprechen, das ist schon auch was ich dann tue, wenn ich mir auch einigermaßen schon Gedanken darüber gemacht habe, weil auch da geht's ja wieder um Verantwortung. Also wenn ich jetzt jede verrückte Idee, die ich vielleicht mal habe, direkt sofort nach außen teile, dann glaube ich, könnte das auch ein bisschen anstrengend und verwirrend sein. Und deshalb versuche ich da dann auch verantwortlich damit umzugehen.
So den eigenen Weg gehen oder so einen Wendepunkt dann zu bestreiten oder so zu starten, kostet ja auch immer wieder Kraft. Das ist ja nicht nur so, dass man mit ganz viel positiver Energie belohnt wird, wenn man dem eigenen Weg folgt. Also ich sage, das ist auf jeden Fall ein Versprechen, was eingehalten wird. Es kommt viel positive Energie, aber es gibt natürlich diese krassen, schweren Momente oder die Unsicherheit. Was gibt dir Kraft in solchen Momenten?
Also ich glaube, was mir Kraft gibt, ist tatsächlich so dieser Optimismus, den ich einfach ganz stark in mir habe. Also ich habe so für mich die ganz klare Überzeugung, dass die Dinge meistens dann irgendwie Sinn ergeben. Und das ist was, woran ich mich dann versuche zu erinnern, wenn ich solche Momente habe, wo vielleicht ganz viel Chaos gerade ist oder wo viel Unsicherheit ist. Aber tatsächlich auch die eigene Resilienz. Und das ist auch was wir alle eigentlich viel mehr als Tool für uns nutzen sollten, dass wir so ein bisschen auch zurückschauen. Hey, welche Krisen habe ich schon überwunden? Was gab es in meinem Leben schon? Und oft versuchen wir das ja dann schnell so wegzuschieben. So, oh Gott, da möchte ich nicht mehr dran denken.
Und denk immer nur an das, was nicht geklappt hat. Oder was
genau, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch daran zu erinnern und eben zu sehen, wie viel Resilienz auch in einem steckt und auch sich bewusst zu machen, hey, wenn dieser Moment mich gerade so challenged, dann ist es auch ein Training für meine Resilienz und das ist ja dann vielleicht auch gut für die Zukunft.
Das immer wieder wiederholt auch dieses Thema privilegiert sein, was ja auch so Dankbarkeit zeigt. Woher kommt immer dieser Gedanke der Dankbarkeit, also den ich auch sehr praktiziere, ja, also ich glaube, das hilft einem ja auch sehr, so positiv im Leben zu sein und eben zu sehen, was man alles hat, ja, und nicht immer nur das leere Glas zu sehen. Gab es da Momente, wo du gemerkt hast, wie du selber zu deiner Dankbarkeit gekommen bist?
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe sehr stark gemerkt, dass ich irgendwie eine große Traurigkeit erstmal in mir hatte. Mhm. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit, habe da viele Dinge erlebt, die Kinder einfach nicht erleben sollten. Und ich glaube, das hat bei mir schon sehr, sehr auch so in eine Richtung geführt, dass ich einfach dachte so, warum passiert mir das alles? Und das ist so unfair und das ist auch unfair. Also daran möchte ich überhaupt nicht, darüber möchte ich nicht diskutieren. Das ist, Kinder sollten geschützt werden und Kinder sollte es gut gehen. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich sehr früh eben auch mit einer Therapie angefangen habe. Ich habe mit 14 Jahren das erste Mal Therapie gemacht und habe dann eben auch diese Konzepte gelernt. Und dieses Thema Dankbarkeit ist eben was, was ganz, ganz stark und direkt unser eigenes Glücksempfinden eben auch beeinflusst. Und für mich war das so spannend zu sehen, damals schon ja noch fast als Kind, so okay, da gibt's was, was ich selber tun kann und damit kann ich glücklicher werden. Also wie cool ist das, dass wir unser Glücksempfinden selbst auch mit beeinflussen können. Und das ist für mich ganz schön und das ist was, was wir eben auch unser ganzes Leben lang nutzen können und sollten, weil unser Gehirn sich ja immer weiterentwickelt. Also viele denken ja so, naja, wenn man erwachsen ist, dann ist man erwachsen und dann ist man fertig. Aber unser Gehirn entwickelt sich ständig weiter und tatsächlich ist es sehr spannend zu sehen, auch Studien zu diesem Thema, dass eben je mehr wir uns auch Raum nehmen für Dankbarkeit, desto mehr Chancen für Dankbarkeit sehen wir und desto mehr haben wir eben Bewusstsein dafür, so hey, wie cool, dass das ist. Und wenn ich jetzt bei heute bin, ich könnte sagen so, oh Mann, mein Zug, da gab es eine Triebwerkstörung und ich konnte nicht im Bahnhof einfahren und ich bin eine Stunde zu spät und ich konnte eine Freundin nicht treffen, die ich treffen wollte. Aber ich kann auch sagen, hey, wie cool, dass ich es nach Hamburg geschafft habe, wie cool, dass es noch geklappt hat, wie schön, dass ich einen trockenen, warmen Sitzplatz hatte, dass ich währenddessen Tee trinken konnte. Also ich glaube, es ist wichtig, auch immer nochmal eine Perspektive zu wechseln und ich möchte hier klar differenzieren, dass es nicht um so diese Toxic Positivity geht. Also man muss nicht alles schön reden. Man darf auch ganz klar benennen, wenn Dinge nicht gut laufen. Aber für sich selber eben jeden Tag so Momente der Dankbarkeit zu finden, das ist was, was wir alle tun sollten, weil es uns einfach glücklicher macht.
Und es geht ja auch darum, wie du sagst, also ich sage oft selber, Glück ist eine Entscheidung. Ja. Mhm. Und ich glaube, dieses so zu lernen, dass es Tools gibt, um, wie du so gesagt hast, das Leben wirklich selber glücklicher zu gestalten und sich aktiv gegen die Opferrolle zu entscheiden. Oder? Ja. Das ist es, glaube ich, oder? Weil du hättest ja auch als Kind mit einer taffen Kindheit sagen können, ich bin Opfer und das zieht sich dann dein ganzes Leben durch. Und du hast es geschafft, in einen Optimismus zu gehen, der sich ja auch da vielleicht so ein bisschen Wurzeln hatte, so zu denken, irgendwie wird das Leben weitergehen und ich habe die Kraft, was Positives draus zu machen in den kommenden Jahren, ja. Auch wenn es am Anfang tough war. Ich glaube, das verbindet uns auch ein bisschen.
Ja, so. Und ich finde, das ist ja auch sowas, also für mich ist das auch so ein bisschen eine Rebellion. Und darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen vorher, so auch dieser Trotz. Und für mich war ganz klar, okay, ich bin ein Opfer für das, was mir passiert ist. Das ist ganz, ganz schlimm, was mir passiert ist und das auch so benennen zu dürfen. Aber auch zu sagen, so, aber ich bleib das nicht. Und ich gebe diesen Menschen oder diesen Erlebnissen, ich gebe denen nicht die Macht über mein ganzes Leben. Also das ist bei mir, glaube ich, wieder so dieser totale Trotz, der da durchkommt, dass ich sage, auf gar keinen Fall, ich bestimme hier.
Ich möchte zum Abschluss, würde ich dich gerne noch fragen, wenn du guckst, es gab ja sehr viele Wendepunkte, was war jetzt so der wichtigste, der bedeutendste für dich?
Das, glaube ich, kann ich gar nicht sagen, weil in den jeweiligen Momenten waren die alle wahnsinnig bedeutsam. Ich glaube, für mich ist natürlich ganz klar dieser Quereinstieg, den ich gemacht habe von der sozialen Arbeitswelt in die Business-Arbeitswelt. Das ist ein riesengroßer Wendepunkt, nicht nur beruflich, sondern wirklich auch für mich einfach menschlich und persönlich.
Ich freue mich sehr über diesen Wendepunkt, sonst hätten wir dich gar nicht gehabt und du hast so viele Menschen wirklich und machst so viele Menschen auf ihrem Weg stärker und ermutigst so viele. Also im Kindergarten hast du so sicher sehr viele Kinder glücklich gemacht, aber jetzt ist sie Reichweite noch größer, das freut mich.
Ja, ja, nee, und da danke und genau dafür bin ich eben auch sehr dankbar für diesen Wendepunkt, weil ich das damals eben nicht als positiven Wendepunkt gesehen habe, sondern ehrlicherweise eher als Krise, so ich muss meinen Traumberuf aufgeben. Und deshalb würde ich sagen, jeder Wendepunkt ist wichtig und oft können wir in dem Moment noch gar nicht sehen, welche Tragweite der vielleicht für unser Leben haben wird. Und deshalb lohnt es sich, Wendepunkte anzunehmen, zu nutzen, weil oft daraus was ganz, ganz Großes entstehen kann.
Jetzt hast du mir meine Abschlussfrage schon vorweggenommen. das wollte ich dich nochmal fragen. Gibt es etwas, das so Menschen, die jetzt gerade merken, vielleicht traue ich mich doch, etwas zu tun, etwas zu verändern, noch mitgeben würdest? Zusätzlich?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, was ich anderen mitgeben würde, aber woran ich mich auch versuche, immer wieder selbst zu erinnern, wir müssen nicht den ganzen Weg kennen, um den ersten Schritt zu gehen. Und um beim Beispiel von meinem Quereinstieg zu bleiben, natürlich wusste ich damals nicht so, ach cool, ich werde mal Führungskraft bei Microsoft und werde eine coole Karriere machen. Genau, und es wird alles super shiny und es wird toll und ich werde auf Bühnen stehen und ich werde ein Buch schreiben. Das wusste ich damals alles nicht. Es war damals einfach klar, ich muss irgendwie beruflich was anderes machen, um mir mein Leben zu finanzieren. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Weg sein wird oder wie der gehen wird und welche Steine da kommen werden. Da waren viele, viele Steine, die ich auch nochmal überqueren musste und viele Hindernisse und viele Umwege. Aber ich bin den ersten Schritt gegangen und das ist was ich, glaube ich, unbedingt mitgeben würde. Geht den ersten Schritt. Wenn ihr diesen Impuls spürt, dann geht den ersten Schritt. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, nee, ich gehe vielleicht doch in die andere Richtung oder ich biege hier nochmal ab. Das ist total in Ordnung. Aber den ersten Schritt zu gehen, das ist das Wichtige und daraus entwickelt sich dann immer der Weg.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Lena.
Danke dir, Kascha.
Zum Abschluss noch eine letzte kurze Frage. In der nächsten Folge sprechen wir mit Svante Almers zum Thema psychische Gesundheit und Burnouts, Wendepunkte, so mehr innere Wendepunkte, würde ich es benennen. Was würdest du gerne von Svante zum Thema Wendepunkt erfahren?
Oh, spannend. Also erstmal natürlich ganz liebe Grüße dann an Svante. Wie schön. Und ich glaube, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist so, was gibt es denn vielleicht für ein Tool, das wir im Alltag einbinden können? Wir haben ja gerade schon über das Thema Dankbarkeit gesprochen, aber da gibt es ja noch viel mehr, was wir vielleicht als kleines Ding in unseren Alltag einbinden können, um vielleicht präventiv dafür zu sorgen, dass wir dahin nicht kommen oder um eben auch in solchen Momenten dann damit umzugehen. Und das finde ich immer ganz spannend. Was sind so die kleinen Hacks? Weil es muss ja nicht immer was Riesengroßes sein, sondern oft können wir mit kleinen Dingen ganz viel verändern.
Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Kascha trifft in der Staffel Wendepunkte gefallen. Künftig stelle ich euch alle 2 Wochen eine tolle Frau und ihre Wendepunkte und ihre Learnings vor. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich mit der Unternehmerin, Autorin und New Work Expertin oder eine der prägendsten Stimme für New Work und moderne Führung spreche, Svante Almers. Und ich freue mich auf euer Feedback bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auf LinkedIn und freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Kascha.